Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ein Verleger, wie ihn einer seiner Lieblingsschriftsteller wohl nicht hätte besser erfinden können. Ein Macher, der unter seinem Dach die wichtigsten Schriftsteller der Nachkriegsjahre versammelte und einen Verlag führte, der bis heute das geistige Zentrum der Republik bildet. Siegfried Unselt. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden und pünktlich zum Geburtstag erscheint ein weiterer Teil seiner Chronik sowie Briefe von Unselt an Autoren und Autorinnen. Außerdem ist in Frankfurt im Holzhausen-Schlösschen eine Ausstellung zu sehen. Siegfried Unselt, ein Porträt in Briefen. Jan Bürger leitet das Siegfried-Unselt-Archiv am Literaturhaus in Marbach, hat die Ausstellung mitkonzipiert und ich habe ihn gefragt, kann man Siegfried Unselt und vielleicht auch Deutschland am besten über diese Briefe kennenlernen?
Aber es ist so, dass ihr in dieser Zwischenform zwischen Gespräch und ja, ausgearbeiteten, geschriebenen Text immer wieder seine Gedanken entwickelt hat. Und das ist auch etwas anderes, als wenn man mit jemandem verhandelt über ein Buch, über ein Projekt, was man macht. Wenn man versucht, irgendwie im Grunde in dem Brief teilweise schon Handlungsgefüge oder bei Sachbüchern ja, ganze Themenbereiche abzustecken und im Briefwechsel im Grunde schon so eine Vorstufe wie für das Buch zu entwickeln, das hat er sehr gemocht. Das ist vielleicht auch ein bisschen generationsspezifisch, aber auch diese Verbindlichkeit, die durch das Schreiben besteht, das war ihm sehr wichtig und das war vielleicht auch ein Teil seines Erfolgs.
Er verlegte ja Autoren wie Max Frisch, Martin Walser, Hans Magnus Enzensberger nach der Wende, auch Durst Grünbein und natürlich Bertolt Brecht, Hermann Hesse, über den er ja auch promoviert hat. Hat er mit diesen manchmal ja vielleicht auch komplizierten Autoren und Autorinnen, die er da in seinem Programm hatte, über diese Briefe diplomatisch kommuniziert oder ist er da sehr offen?
Es gibt alles. Also er versucht immer relativ schnell, erst einen persönlichen Ton zu finden, der über das normale Geschäftliche hinausgeht. Also er ist oft sehr offensiv. Also manchmal bringt er die Leute auch schon zu fertigen Abschlüssen oder Projekten, ohne dass sie überhaupt ahnen, dass es überhaupt schon so weit ist. Also im Grunde wie so ein Vorvertrag oder was er auch macht, ist, dass er sie relativ rasch in ja, so einen persönlicheren Ton hineinzieht. Manchmal wird dann auch brieflich das Du geradezu aufgedrängt und das entstehen so Verbindlichkeiten. Das entsteht so etwas wie eine intellektuelle, eine künstlerische Ersatzfamilie und so einen Lebenszusammenhang. Also dass ein Verlag nicht nur ein Ort ist für Geschäftsbeziehungen, wie Verlage es oft sind, dass man halt sein Manuskript macht und irgendwie jemanden sucht, der das zu guten Bedingungen verbreitet und einen Vorschuss bekommt. Und bei uns war das Konzept ein anderes. Es war tatsächlich, dass man versucht hat, sein Leben lang zusammenzuarbeiten und es bei Lebenswerken ja auch so ist, dass sie im Grunde die Grenze des Todes überschreiten, hat er dann im Grunde die ganzen Rechte vertreten. Also bei Brecht zum Beispiel hat er dann, klar, Brecht ist 56 gestorben und das trägt dem Verlag bis heute sehr viel Geld ein. Bei Hesse ganz genauso. Bei Thomas Bernhard war es ein Beispiel eines Autors, der am Anfang gar nicht so furchtbar erfolgreich war. Nach Bernhards Tod wurden dann diese Theaterstücke und auch Romane wie der Untergeher ungeheuer erfolgreich und heute ist es ein Autor, der nach seinem Tod im Grunde auch einen Teil dann des Verlagsprogramms mitträgt. Das macht es auch so interessant, ihn über die Briefe kennenzulernen, weil man da im Gegensatz zu seinem Verlagstagebuch der Chronik hat man wenigstens immer noch die Gegenstimme derjenigen, die antworten. Es ist immer ein Korrektiv noch da.
Aber in der Chronik, die jetzt freigeschaltet wird von 70 bis 93, da lernt man natürlich auch ein Stück bundesdeutsche Geschichte kennen. Da fällt der heiße Herbst in diese Phase, 1977, die RAF, der Mauerfall und so weiter und so weiter. Das begleitet er ja vermutlich auch ganz stark.
Ja, natürlich. Also er will immer irgendwie am Puls der Zeit, so auf der Höhe der Diskurse sein und will natürlich auch mit intellektuelle Reflexionen und Gespräche steuern. Und deshalb mochte er auch so Autoren vielleicht wie Hans Magnus Enzensberger oder auch wie später Peter Sloterdijk, so sehr man über ihn streiten kann, mochte er so gern, weil das so Autoren waren, die in der Lage waren, auch gesellschaftliche Debatten tatsächlich zu setzen, die manchmal ein Essay geschrieben haben oder ein Buch geschrieben haben, über das wirklich diskutiert wurde. Das war ihm schon sehr wichtig und das, was Sie sagen, dass man irgendwie das Gefühl hat, man vollzieht im Grunde die ganze Geschichte der Bundesrepublik an diesen Dokumenten nochmal anders nach und man kommt ihnen näher als in normalen Geschichtsbüchern oder in Dokumentarfilmen, die wir so sehen. Das ist natürlich so eine typische Archiverfahrung, dass man merkt, irgendwie, du liest plötzlich Geschichte aus den Quellen, du liest sie von unten eigentlich und man hat nicht mehr die Ergebnisse so sehr vor Augen, sondern sieht plötzlich, das hätte ja auch alles ganz anders sein können oder das Flugzeug wäre doch nicht entführt worden, ne? Damals. Ja. Und das ist natürlich ungeheuer spannend und wir versuchen sowohl in dem Briefbuch, was wir gemacht haben, als auch in dieser Ausstellung, die jetzt in Frankfurt zu sehen ist, dass ein bisschen was von dieser Erfahrung, dieser vielen Möglichkeiten und diesem Lesen in den Quellen, dass das auch für die Leserinnen und Leser auch erfahrbar wird. Und das ist, glaube ich, das Spannende an diesen Büchern.
Dennoch eine Figur wie Unseld, eine Verlegerfigur, die ja wirklich ein bisschen wie aus dem Buch ist, könnte es heute vermutlich nicht mehr geben, oder? Es gibt ja so wahnsinnig viele Geschichten über ihn. Passionierter Sportler, Schwimmer, leidenschaftlicher Jaguarfahrer. Das passt ja kaum zu einem linken Verlag und macht ihn ja auch ein bisschen übergroß.
Ja, das ist natürlich auch ein typischer Vertreter dieser Generation, die den Krieg überlebt haben. Und er ist noch in so einer Zwischengeneration. Also wenn wir an Habermas oder Enzensberger denken oder Christa Wolf, das sind ja nicht nur Männer, dann sind das natürlich alles Leute, die waren sehr jung in der Nazi-Zeit. Und Siegfried Unseld ist aber 1924 geboren. Das heißt, er war schon irgendwie erwachsen. Er war irgendwie älter als die anderen. Und das heißt, er musste den Krieg zum Beispiel auch noch voll mitmachen, was eben Enzensberger, Rümkopf und Habermas nicht wussten. Ne? Dieses Überleben, und das hat, glaube ich, auch viel zu tun mit diesem zupackenden Optimismus und diesem nach vorne gehen und was aufbauen, was Unseld ja so als Musterbeispiel vertreten hat. Wir sagen jetzt immer so, als eine gute Gewohnheit, so etwas ist heute nicht mehr möglich im Verlag. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Es ist so, man braucht solche Ausnahmemenschen, die tatsächlich etwas so auf eine Karte setzen und dann wirklich machen. Und wir haben uns jetzt sehr daran gewöhnt, dass Verlage, Buchverlage irgendwie Teil von größeren Konzernen sind. Wichtig ist bei diesem ganzen Surkamp-Verlag und im Surkamp-Umfeld, dass es eben doch so ist, dass unselten kein Angestellter Verleger war auch kein angestellter Lektor, sondern dass es Inhaber geführt war im Grunde und dass er irgendwie auf eigenes Risiko das gemacht hat. Und weil es auf eigenes Risiko ging, konnte er irgendwie so gnadenlos mischkalkulieren, dass er auch gesagt hat, jetzt habe ich mal in dem Jahr sehr viel Geld mit Max Frisch und Brecht verdient und jetzt kann ich mir auch mal eine Robert-Walser-Ausgabe leisten, die wahnsinnig teuer ist und auch keinen Gewinn bringen wird, aber das will ich eben.
Aber das bedeutet natürlich auch, dass man rund um die Uhr arbeiten muss, was er ja getan hat, oder? Also es heißt ja, er ging nachts um 2 noch ans Telefon und war für seine Autoren da.
Ja, etwas irre, ne? Manchmal ja. Denkt man ja auch, warum hat er sich das angetan? Also wenn jemand wie heute in Bewerbungsgesprächen irgendwie kommen würde mit Work-Life-Balance und so weiter und ich will nur 4 Tage arbeiten, ich glaube, hätte er erstmal einen Vogel gezeigt.
Aber deswegen wäre er heute vermutlich auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil da würde die Gegenseite auch einen Vogel zeigen, wenn man sagt, nö, das gibt's ja alles nicht.
Natürlich, aber irgendwie Wahnsinnige gibt es natürlich im Kulturbetrieb immer wieder, die wirklich die ganze Zeit arbeiten. Solche Figuren gibt es ja schon noch, ne? Aber ich weiß nicht, hat er viel Leidensfähigkeit gehabt. Erstaunlich, obwohl er ja so auch machtbewusst war. Und
er war ja durchaus machtbewusst, so machtbewusst, dass es ja zum Zerwürfnis mit seinem eigenen Sohn gekommen ist, der neben ihm im Verlag so der Eindruck gar nicht existieren konnte. Also der Preis für den Erfolg war vielleicht auch doch recht hoch, würden Sie nicht sagen?
Natürlich, es ist auch die Entscheidung, dass ich das Leben voll und ganz dem Verlag zu widmen. Und man wundert sich, es gibt ja doch dann auch ein bisschen Privatleben nebenher, und dem, wie das eigentlich zeitlich da reingepasst hat, wie man das überhaupt hinkriegt, ohne irgendwie völlig gestresst zu sein. Ne? Das ist natürlich schon ein bisschen irre. Es haben natürlich auch sehr viele Leute geholfen und viel zu oft wird vergessen. Er hatte ja so eine wunderbare Assistentin, die Burgel C., die auch vieles gemacht hat, was anderswo Lektoren oder Lektorinnen machen. Und manchmal, wenn dann Autoren sauer auf Siegfried Unseld waren, dann haben die jahrelang nur mit der Burgel C. geschrieben und solche Dinge.
Blicken wir zum Abschluss nochmal einmal auf die Briefe. Und gibt es da bei den Briefen einen, den Sie ganz besonders herausragend finden, wo Sie sagen, der hat auch literarische Qualitäten?
Solche Briefe hat er immer wieder geschrieben. Meist, wenn er dann nachts irgendwo allein saß mit der Schreibmaschine seines Vaters, wie er dann immer sagt. Und also ich finde einen ganz besonders schön, der ist aus dem April 1959 an Hans Magnus Enzensberger. Da sind die beide noch sehr jung. Und er versucht, Hans Magnus Enzensberger, der eigentlich überhaupt nicht mehr in der Bundesrepublik leben wollte, der in Norwegen lebte damals, zu überzeugen, dass er zu ihm kommt, im Verlag, und mitarbeitet als so eine Art, ja, inhaltlicher Kopf, den er neben sich braucht. Und versucht ihn zu überzeugen, weshalb es wichtig ist für den Verlag und auch für die deutsche Literatur, dass ausgerechnet Hans Marius Enzensberger, der damals noch nicht so bekannt war, so eine Art Mastermind ist und zurückkommt. Und er schafft es auch tatsächlich, dass Enzensberger kommt, aber so wie Enzensberger drauf war, ist er, glaube ich, nur 2 Jahre geblieben und hat dann wieder das weitergesucht. Aber so war das immer, wenn er mal angestellt war. Den mag ich besonders gern.
Sagt Jan Bürger, Leiter des Siegfried-Unseld-Archivs, über den Verleger, der wäre heute 100 Jahre alt geworden.